Ihr hört Good Old Fucking Europe. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und wir haben uns diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und da das so besonders ist, sind natürlich auch wieder alle dabei. Die liebe Anne-Marie. Hallo Anne-Marie.
Ja, hallo zusammen.
Der Alex.
Hallo zusammen.
Der Erik.
Hallo.
Und Jeff.
Hi.
Jetzt die Frage, meine Wenigkeit, ich kenne mich natürlich, ich stelle mich deswegen nicht nochmal vor, die Hörer, die mich nicht kennen, Pech gehabt. Die Frage an Maria, haben denn die Hörer dich bedacht zu deinem Geburtstag?
In Form von Wertgegenständen nicht, aber der ein oder andere.
Aber billige Gruß DVDs
kam
an.
Twitter, nein. Twitter. Genau, vielen Dank.
Billige anmachen.
Sowieso.
So. Wir hatten, das Besondere an diesem Podcast ist, es ist ein europäischer Serienpodcast quasi dieses Mal. Denn wir haben drei Serien, die aus unterschiedlichen europäischen Ländern kommen. Von Belgien nach Frankreich zu Bulgarien. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen, was es Europa alles so gibt, was es zu bieten hat Europa, ob es denn noch andere Länder gibt, die gute Serien produzieren können, außer Deutschland mit der Schwarzwaldklinik. Die erste wäre Code 37, dann Die 4 und Undercover, wobei Undercover, diese bulgarische Serie, wenn ihr euch fragt, wie wir darauf gekommen sind, momentan bei Amazon Prime läuft, Staffel 1 und 2 sind dort verfügbar. Ich glaube, Code 37 lief vor kurzem gerade auf Arte. Und die 4, die haben wir einfach mal so rausgesucht. So.
Nee, andersrum. Die 4 lief da auf Arte.
Die 4 Code
37 bei ZDF Neo.
Ach so, rum. Okay, also ja. Die 4 auf Arte, Code 37 auf ZDF Neo. Alles qualitativ hochwertige Programme. Ob es alles qualitativ hochwertige Serien sind, lasst euch überraschen. Anne-Marie ist wieder dabei, das heißt, es gibt ein paar News und ja, dann schieß mal los.
Ja, so ein paar gute News zu Beginn des Jahres sind ja immer schön, deshalb gab es jetzt eine ganze Welle von Serienverlängerungen. Gerade eine Serie, die wir erst vor ein paar Wochen besprochen haben, war ja Gotham. Die bekommen eine zweite Staffel. Ist da noch jemand von euch dran?
Klar.
Ich nicht.
Ah. Nein, ich liebe es.
Ja?
Ja, okay. Also muss ich sagen, hätte ich nicht gesagt, dass so eine seltsame Origin-Story dann doch so gut ist im Endeffekt.
Und kriegen wir da jetzt noch mehr Einblick auf die diese Figuren, die sich da in Gotham tummeln? Oder ist es wirklich mehr so Case of the Week mit Gordon dann im Mittelpunkt?
Also im Endeffekt ist es wirklich die Entwicklung zum einen von James Gordon, aber auch vom Pinguin halt. Und da fließen aber immer wieder Anspielungen mit rein. Und jetzt, ich will nicht viel sagen, aber Arkham Asylum, also dieses diese Irrenanstalt sozusagen, wie nennt man das genau auf Deutsch? Anstalt halt irgendwie, spielt jetzt eine große Rolle, weil die jetzt neu eröffnet wird und so weiter. Das heißt, in diesem Asylum werden noch sehr, sehr viele bekannte Namen, Anspielungen auftreten und so weiter. Da bin ich sehr gespannt und ich freue mich zumindest. Ich glaube, die zweite Hälfte der Staffel hat auch schon angefangen. Letzte Woche bin ich dazu gekommen, aber ist eine coole Sache.
Ja, dann wirst du dich ja vielleicht auch über die Verlängerung von The Flash freuen. Das war ja auch so eine Superhelden-Serie, die wir besprochen haben.
Jo.
Und sonst, Jungs, guckt ihr das noch?
Nee, also ich gucke noch nicht weiter, obwohl ich es ganz gerne gemocht hatte, aber nicht die Zeit gefunden bis jetzt.
Ich schaue auch noch Flash.
Und wie ist das so?
Auch ganz gut.
Gut, das läuft ja hier schon wie geschnitten Brot. Dann noch eine Verlängerung, die denke ich aber schon ganz, den großen. Ja?
Mal ganz kurz einhaken. Wenn ihr Superhelden mögt, schaut mal jetzt im Kino ab dieser Woche Donnerstag, also das ist der 22. glaube ich, läuft ein Film an, der heißt Baymax, riesiges Robo-Wabohu. Das ist der neue Disney-Animationsfilm. Der Titel klingt scheiße, weiß ich selber. Der Trailer sieht nicht so besonders aus, aber der Film ist echt toll. Das ist ein richtig toller Superheldenfilm mit asiatischen Einflüssen, mit amerikanischen Superhelden-Einflüssen. Sehr, sehr lustig und toll gemacht.
Aber sag mal den Originalnamen, weil der Originalname ist sehr anders. Genau.
Big Hero 6.
Da kennt man ihn vielleicht eher, weil ja, ich kannte ihn halt nur mit dem Namen. Und dann, als halt dieses Baymax kam, dachte ich mir so, was ist das denn für ein Film? Bild gesehen. Ach so, warum nennt man den dann unbedingt so? Naja, egal.
Aber toller Film. Hatten wir in der Sneak Preview letzte Woche.
Wer war nochmal die deutsche Stimme von dem Typen? Das war doch immer so ein Bekannter, ne?
Bastian Pastewka.
Ach ja, richtig. Das wäre für Daniel was.
Sehr, sehr schön gesprochen, ja.
Wie hieß der Film nochmal? Sag nochmal.
Baymax. Also B-A-Y Max heißt er auf Deutsch.
Ja, und nicht mal vom Namen her irgendwie halbwegs.
Ganz tolle Geschichte, okay. Schön gezeichnete Charaktere. Da gibt es Einstellungen, die so ein bisschen im Dunkeln sind. Da denkst du wirklich, das ist gefilmt. Ja, es ist nicht aus dem Computer. Also das ist so realistisch schon. Ganz toll. Aber war nur ein Einschub jetzt, weil wir Thema Superhelden hatten. Ist ja ein Film und keine Serie.
Also ich hatte den Trailer aber auch schon ein paar Mal gesehen. Ich fand das auch ganz süß, obwohl ich sonst überhaupt nicht für sowas bin.
Aber der Film ist nicht so süß. Das ist ja gerade das Interessante. Der Film ist echt eine tragische, dramatische, aber spannende Geschichte.
Gut, vielleicht zieht es mich dann auch nochmal ins Kino. Aber vorher gucken wir noch Serien. Und zwar Brooklyn Nine-Nine, eine der besten Comedies der letzten Jahre, yeah. Läuft im Moment ja in der zweiten Staffel und hat auch schon das Go für die dritte Staffel dann ab nächsten September. Und das freut mich sehr, denn jetzt gab es vor einigen Wochen eine der besten Folgen der Serie, meiner Meinung nach. Und also ich hoffe, die können das Niveau halten, denn bei sowas, gerade wo die Gagdichte auch so hoch ist und die Figuren ja eigentlich so gut miteinander funktionieren, ist dann irgendwann der Punkt, dass es dann irgendwie abflaut. Und ja, ich hoffe, da bleiben sie dabei, weil ich mag die echt gerne.
Obwohl, die kann eigentlich nicht besser werden als die McCarthys, oder, Daniel?
Die ist grandios. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine der Serien, die Part aufnimmt. Und du hattest recht, dieser Weihnachtsfolge ist die beste schlechthin.
So super.
Und wir werden die Regeln nochmal zu Papier bringen. Und unser nächstes Wichteln wird genau so ablaufen. Wir verschicken die Geschenke erst hinterher. Und die werden quasi während des Wichtel-Podcasts hin und her unter diesen Regeln verlost. Wer nicht weiß, wovon wir reden, der sollte McCarthys, glaube ich, die 8. Episode aus Staffel 1 mal anschauen. Einfach, also göttlich. Auch eine coole Idee. Also so müsste man wichteln, könnte man auch in Firmen.
Erklärt doch mal.
Nee, das erklären wir jetzt nicht. Das wird dann gegebenenfalls, während wir dann wichteln quasi entsprechend vorgeführt. Annemarie,
das wäre jetzt nur halb so witzig, weil im Film, in der Serie, da baut sich das auch so nach und nach auf. Weißt du, da erklären sich die Regeln auch dem Zuschauer erst während des Spiels, ja. Und auch die Leute dort, die wissen teilweise gar nicht, was sie erwartet. Die laden halt Fremde auch mit ein zu diesem Wichteln. Und da gibt's halt so Sonderkarten, die gezogen werden und so. Das ist total absurd.
Okay.
Wer wärmstens empfohlen.
Und dann können Geschenke getauscht werden und dann muss man mal das Geschenk an den rechten Nebenmann weitergeben. Und mit ein bisschen Strategie kann man sich da ein gutes Geschenk sichern.
Darf aber auch nur einmal, also quasi einmal ein Joker ausgespielt werden. Das darf dann nicht unmittelbar zurückgetauscht werden und so. Also, es ist sehr, sehr umfangreich.
Und es spielt jemand aus How I Met Your Mother mit.
Ja, das weiß ich, dass sie da jetzt dabei ist. Ja gut, dann haben wir jetzt schon gelacht. Dann meine Sternstunde des Fernsehens der letzten Monate wurde auch direkt für eine zweite Staffel verlängert, nämlich Jane the Virgin wird auch bei CW natürlich fortgesetzt. Jetzt, als sie mit Preisen überschüttet wurde, ist das natürlich eine klare Sache, aber dazu kommen wir dann natürlich später.
Da habe ich mich auch gefragt, also ob sie da, also das ist mir nicht nachvollziehbar. Hat einer die Begründung dafür sich angehört?
Ja gut, dann angehört? Machen wir jetzt mal noch weiter mit der nächsten News, die ich hier noch habe.
Kannst du mal erzählen, das würde mich mal interessieren. Anne-Marie, cut. Ich würde gerne mal wissen, wie ist denn das begründet worden? Also ist ja vollkommen wertneutral, dass die Auszeichnung bekommen hat.
Weil sie eine fantastische Schauspielerin ist.
Okay.
Die Hauptdarsteller hat ja einen Preis bekommen und nicht jetzt die Serie an sich.
Also nur die Darstellerin. Na gut, dann ist es nachvollziehbar.
Ich glaube, aber es war noch irgendwo anders nominiert bei den Golden Globes, in einer anderen Kategorie. Kann mich auch irren.
Na, sie waren noch als beste Serie nominiert. Aber zu den Globes kommen wir ja natürlich später. Denn wir sind jetzt ja nur bei den News. Und zwar Brickleberry hatten wir ja auch vor einigen Monaten besprochen. Das mochte ja der ein oder andere.
Ja, eigentlich nur der eine als der andere.
Nasen, die da im Hintergrund lachen.
Nee, ich weine. Das ist ein Schluck.
Ach so. Das war ein Kicher.
Ich bin schauspielerisch nicht so.
Ein Schwachsatz. Müssen wir noch üben. Und zwar, ja, liefen da jetzt 3 Staffeln. Ich glaube, Comedy Central, oder? Jo. Ja, auf jeden Fall nach 3 Staffeln wird das Ganze jetzt auch abgesetzt, weil immer weniger Zuschauer.
Ja.
Ja, und dann habe ich noch so ein bisschen eine ungewöhnliche News, oder zumindest fand ich das recht ungewöhnlich. In diesem Jahr, Ende dieses Jahres, wird ja Ryan Murphy, also bekannteste Sache von ihm ist wahrscheinlich Glee, aber seitdem hat er ein bisschen was anderes gemacht, unter anderem American Horror Story. Und Und der macht jetzt in diesem Jahr die neue Serie American Crime Story. Der Aufbau ist eigentlich der gleiche. Es ist jeweils eine kurze Staffel von 10 bis 13 Folgen und wird pro Staffel eine Handlung behandelt. Die Schauspieler spielen eine Rolle und sind in der nächsten Staffel, wenn alles klappt, wieder mit dabei. Ja, dann natürlich andere Handlung, andere Story. Nur eben American Crime Story und nicht Horror. Also keine verrückten Asylum oder Spukhäuser, sondern Kriminalfälle aus der Geschichte unserer Zeit, also wahre Fälle. Und die erste Staffel wird die Verhandlung von O.J. Simpson behandeln. Da ist auch der Untertitel, also American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Und also da ist er mit dem Casting wieder richtig gut dabei. Also unter anderem O.J. Simpson wird dann gespielt von Cuba Gooding Jr. Sarah Paulson ist wieder mit dabei, die jetzt schon bei American Horror Story immer zu sehen ist. Und was mich persönlich ja ziemlich überrascht hat, John Travolta wird da auch die Rolle eines Anwaltes, glaube ich, spielen.
Als Gastrolle oder permanent?
Naja, halt für die Staffel.
Okay.
Und auch David Schwimmer, der ja bei Friends den Ross gespielt hat, der jetzt jahrelang nichts gemacht hat, jedenfalls nicht vor der Kamera. Also ich weiß, er hatte so ein paar Producer-Sachen. Ja, der wird die Rolle des Anwalts von O.J. Simpson spielen. Der übrigens Rob Kardashian war. Und wie ich mich jetzt, weil ich habe gedacht, warte mal, Kardashian gibt es doch diese furchtbaren Kardashian-Schwestern. Das ist tatsächlich, oder war, er ist jetzt verstorben. Es war tatsächlich der Vater von den hier Kim Kardashian, wie sie alle heißen. Und ich habe mich ja immer gefragt, wo diese Familie herkommt. Und jetzt habe ich zumindest in meinem Kopf so gemerkt, okay, also da war so ein bisschen Fame aus den 90ern wahrscheinlich noch mit dabei, denn der Anwalt wird da auch mit im Rampenlicht gestanden haben. Und ja, so konnte ich mir das zusammenreimen. Aber jetzt Quintessenz von diesem Monolog, American Crime Story wird kommen, worauf ich mich sowieso schon gefreut hat. Und John Travolta und David Schwimmer werden dabei sein. Und ich bin sehr gespannt auf die ganze Sache.
Klingt spannend. Vor allem klingt spannend und klingt eine ganze Menge interessante Leute, die dabei sind. Also insofern denke ich mal, könnte es echt was werden.
Also castingmäßig ist der Ryan Murphy ja immer, hat er echt die coolsten Leute. Ja, das war's dann von meiner Seite. Also das waren so die Hauptnews der letzten Tage.
Jeff, du bist jetzt ein bisschen um ein paar News quasi betrogen worden, aber ein paar hast du trotzdem noch.
Ja, also du hast ja schon erzählt, Annemarie, dass Flash eine zweite Staffel bekommen hat und Jane the Virgin. Aber das CW hat noch einige andere Serien verlängert. Unter anderem Flash hat jetzt eine vierte Staffel bekommen. Rain, Supernatural, Supernatural geht in die 11. Staffel. Das ist, glaube ich, CW-Rekord. The 100, The Originals und The Vampire Diaries bekommen jeweils alle eine neue Staffel dazu. Und ich freue mich jedenfalls über Arrow, Supernatural und natürlich Flash. Und den Rest ist jetzt nicht so ganz mein Fachgebiet.
Daniel freut sich über die 100,
oder? Also theoretisch schon, aber ich muss zugeben, ich bin momentan auch irgendwie auf Hold und habe, glaube ich, ab einer gewissen Folge nicht weitergeguckt. Aber nicht, weil ich jetzt kein Interesse hatte, sondern irgendwie, weil ich gerade nicht so Bock drauf hatte. Also ich werde trotzdem weitergucken und bin gespannt, ob sie dann nochmal einen neuen Twist finden, wie das quasi wie das bei Staffel 1 zu Staffel 2 war, ob das dann nochmal neu irgendwie aufgehübscht wird. Also ich freue mich, sagen wir es mal so.
Und dann noch was anderes, und zwar hat Amazon mal wieder einige Piloten rausgehauen. Insgesamt sind es diesmal 13 Stück, davon sind es allerdings, glaube ich, 6 Stück sind Kinderserien, 6 sind normale Serien und eine Serie, /Doku, ist ein bisschen was Spezielles, und zwar heißt die The New Yorker Presents, und das kann man sich vorstellen wie ein Magazin in Videoformat, also besteht dann aus einem Kurzfilm, aus einem Comic, aus einem Interview und aus einer kleinen Doku. Ganz interessant, aber es gibt allgemein noch andere Piloten dabei, jetzt auch so normale Piloten, die nicht ganz verkehrt sind. Es ist jetzt diesmal nichts dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, das muss unbedingt ins Programm rein, aber zum Beispiel Cooked, Mad Dogs fand ich ganz okay und den Piloten zu The Man in the High Castle, das ist eine Serie, die beruht auf einem Buch aus den 60er Jahren, in dem es darum geht, dass im Zweiten Weltkrieg nicht die Alliierten gewonnen haben, sondern halt Nazi-Deutschland und Japan und dass dann halt unter anderem Amerika aufgeteilt wurde zwischen den Nazis und den Japanern, fand den Piloten jetzt eher plump. Wenn man halt weiß, dass da ein Buch dahinter steht, was andere Wege gegangen ist, fand ich die Herangehensweise jetzt des Piloten selbst ein bisschen plump. Aber schaut es euch mal an. Das ist jedenfalls der Pilot, der allgemein die besten Kritiken bisher bekommen hat. Ich weiß nicht ganz warum, aber könnt euch ja mal selbst eine Meinung dazu bilden, ob der euch gefällt oder welche Piloten euch da ganz gut gefallen. Und schreibt das in die Kommentare. Hat einer von euch eigentlich einen Piloten von den ganzen gesehen?
Also ich habe heute erst, also ich wusste, dass das wieder gibt, aber heute direkt die Mail bekommen erst von Amazon, dass die Piloten jetzt da sind und dass sie sich freuen würden, wenn ich das schaue und anschließend noch meine Meinung bzw. meine Wertung dazu abgebe. Also wenn mal ein bisschen Zeit ist, werde ich mich da auch ein bisschen durchklicken, mir das Ganze anschauen.
Bei mir ähnlich, ich habe es auch noch nicht gesehen, also ich hatte es auch im Visier, aber irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht von der Sache, dass dann unsere Lieblingspilotfolge vom letzten Jahr, die auch quasi gewonnen hat oder mit hochgerechnet worden ist, dann doch nicht erscheint. Insofern bin ich da ein bisschen reserviert, sagen wir es mal so.
Bisschen zickig.
Ein bisschen, ja, ein bisschen angepisst. Da können die mich erstmal eine Weile, weil du kannst dir immer noch angucken. Das ist ja auf dieser Seite, die da angepriesen wird, ist ja immer noch unten der Pilot zu der Folge. Also sollte man ihn vielleicht
von die After jetzt.
Ja, ja.
Ach, Daniel, das ist jetzt Geschichte.
Nee, da komme ich jetzt nicht drüber weg. Es tut mir im Herzen weh, sowas.
War das nicht Transparent, deine Lieblingsserie, Folge?
Nein.
Vom letzten Mal?
Nee.
Was ich ganz interessant fand, The Transparent hat ja jetzt, okay, wir kommen ja nachher zu, aber trotzdem hat ja einige Preise abgeräumt und habe jetzt bei einem Artikel der Times gelesen, die jetzt über diese 13 Piloten geschrieben hatten, stand auch darin, dass anscheinend Transparent damals von den Leserwertungen die niedrigste Wertung bekommen hat. Das heißt, Amazon muss ja nicht unbedingt nach diesen Wertungen gehen. Sie sagen halt, ja, sagt mal, was ihr über die Sachen denkt und beziehen das halt in die Entscheidung mit ein. Und Transparent war halt damals von den ganzen Piloten auf dem letzten Platz und haben es trotzdem als Serie genommen und ich glaube, das war auch eine sehr gute Entscheidung, wenn man jetzt mal, die Tatsache halt davon ausgehen, dass die preisgekrönt jetzt ist und dass die eigentlich auch eine ganz gute Serie geworden ist. Finde ich ganz interessant halt zu sehen, dass auch solche Serien dann halt trotzdem von Amazon genommen werden, die jetzt nicht unbedingt dem Geschmack der Leser, nicht unbedingt den Geschmack der Zuschauer treffen, so.
Auch jemand da? Ja, nee, ich dachte, da kommt noch was. Also deswegen war ich gleich bloß jetzt so kurz innegehalten.
Nee, dachte jetzt eher so, das hätte ich schon einen Disconnect gehabt.
Nee,
also, ja, ihr jetzt wieder.
Genau, also das soll es dann erstmal zu den News gewesen sein. Obwohl Alex hat noch eine kleine Akte X, kommt vielleicht wieder. Wo hast du das denn her?
Ja, ich habe das nur so aus der Boulevardpresse mitbekommen, so ein bisschen, dass anscheinend irgendwie ein Gerücht ist, dass die wieder was drehen wollen und die beiden haben irgendwie voll Bock drauf. Und aber ich weiß nicht, ob da viel dran ist. Es war noch so ein, mal irgendwo kurz gelesen. Da ist was dran, genau. Und ich würde mich aber sehr, sehr freuen, weil ich das war ja damals so der Einstieg damals für mich in die ins ernste Business der Crime
Serien.
Das war so nach Alf war das dann so die erste schlimme Serie, wo es so Monster gab und sowas damals. Und so im Nachhinein, da wird mir Erik bestimmt zuprosten, war das schon eine ziemlich coole Serie, ne? So mit Monster der Woche und so eine über alles roter Faden-Story. War schon ziemlich, ziemlich cool, die Serie. Von daher wäre das schon eine gute Sache, wenn die da wieder mal loslegen.
Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen. Also es gab ja schon immer auf Twitter bei den beiden, bei David Duchovny und bei Gillian Anderson, gab es ja immer schon mal so Angenügungen, so ja, ich hätte mal wieder Bock drauf oder so. Und es zog sich jetzt schon die letzten Jahre. Und jetzt haben sie irgendwie mal beide gleichzeitig gesagt, sie hätten gern Bock drauf. Und auch der von, ich glaube, Fox oder so. Ich hatte es gestern als News bei uns im Kinocast mit drin. Ich suche mal, ob ich es noch habe. Der hatte auch gesagt, ja, wollen sie wohl einen Angriff nehmen. Da soll es dann aber mehr so um UFO-Sachen gehen. Also weniger so um parapsychologische Phänomene, sondern dann mehr um so UFO-Themen. Mal gucken, ob ich es noch finde, dann kann ich es nochmal sagen.
Ja, also Chef von Vox hatte halt, jetzt waren ja die TCA-Touren, hier Television Critics Association, wo die ganzen Sender ihre eigenen Panel hatten, unter anderem dort halt Großteil ihrer Serien schon verlängert haben und da hat er halt gesagt, wir sind definitiv in Gesprächen, aber halt nichts Konkretes, eben weil angesprochen war, jetzt Twin Peaks zurückkommen wird Und naja, alles gerade so ein bisschen Revival hat und wie Erik jetzt schon sagte, immer mal wieder, Mensch, Akte X kann man doch nochmal machen, weil es eben, finde ich auch, ich war jetzt kein Hardcore-Fan, habe es auch gern mal geguckt. Das ist ja jetzt sowas, das wird ja nicht alt. Also wir haben heute ja auch noch das klassische Partner-Duo, was Crime-Fälle löst. Da ist es halt in die sehr, sehr mysteriöse Richtung, aber im Prinzip ist es ja das Gleiche, was Bones und Castle und die ganzen Sachen erzählt. Und also ich fände es auch sehr cool, wenn es wieder gemacht wurde, weil ich hatte mich mit Luise unterhalten, die ist ja mega Akte X-Fan und die meinte dann, ja, du würdest dich doch auch freuen, wenn Friends wieder käme. Und dann muss ich halt sagen, nein, auf keinen Fall. Also wäre natürlich echt toll, wenn da noch was liefe, aber Friends war halt so dieses Konzept mit diesen Mit-20ern, 30er Leuten, die einfach noch nicht wissen, wo sie in ihrem Leben stehen. Und wenn das jetzt mit den Schauspielern machen würdest, die jetzt Mitte, Ende 40 sind, es würde halt nicht funktionieren. Aber bei Akte X, das liegt quasi schon auf den Präsentierteller bereit, wenn da die richtigen rangehen, können sie echt noch was draus machen. Also bin auch gespannt.
Gut, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Also Akte X würde mich dann auch als Neuaufguss quasi interessieren. Ansonsten habe ich es ja auch nicht so intensiv geschaut als Serie. Mal schauen. Kommen wir dann doch gleich mal zur ersten Serie des Abends, beziehungsweise Podcasts. Und das wäre Code 37. Eine Serie, die auf ZDF Neo lief, relativ, wie soll man sagen, gute Kritiken im Vorfeld schon bekommen hatte. Und wir dachten, wir hatten ja, wie gesagt, dieses europäische Thema und schauen uns die Sache einfach mal an. Denn es ist nicht alle Tage, dass eine belgische Krimiserie dann quasi auch noch mit dem ein oder anderen Preisen überhäuft worden ist und dann bei uns aufschlägt und gezeigt wird. Ich meine, die Serie ist, glaube ich, aus dem Jahr 2012, ist schon eine Weile her oder noch älter, ich weiß gar nicht, 2010, kommt jetzt erst rein, sieht aber immer noch relativ frisch aus und ja, ob sie aber auch inhaltlich was taugt, Anne-Marie, wirst du uns mal vorstellen und wir werden darüber sprechen.
Genau, Code 37 lief von 2009 bis 2012 in Belgien. Hast du also quasi jetzt schon fast richtig gesagt. Der Hauptfokus oder der Inhalt liegt auf einer Polizeitruppe, die zusammen Sexualdelikte versuchen aufzuklären, also quasi die Sitte, wie man auch gerne sagt. Und da lernen wir zu Beginn drei Männer kennen aus verschiedenen Altersgruppen. Also eines Mitte 20, Mitte 40 und ich weiß nicht, Mitte 50, die ihre neue Chefin vorgesetzt bekommen. Eine taffe, junge, blonde Frau, die quasi mit erhobenem Hauptes durchs Leben geht und sich eben nicht an diesen kleinen, dummen Kommentaren ihrer neuen Kollegen stört. Und ich habe den Piloten gesehen, geht 45 Minuten, lief wie gesagt. Ich habe gerade gesehen, noch im April letzten Jahres auf ZDF Neo und darin wird einfach der erste Fall der Woche geklärt. Es geht darum, dass eine erfolgreiche Geschäftsfrau stranguliert in ihrem Hotelzimmer aufgefunden wird und ja, zunächst sieht es auch noch nicht so richtig nach Sexualdelikt aus. Wir bekommen dann eben mit, wie die neue Chefin Hanna schnell Schlüsse zieht und sich die ganze Sache bzw. den ganzen Mord zu sich ins Boot holt, weil sie eben erkennt, dass ihr ein Sexualstrafdelikt, Sexualmord vorliegt. Und ja, dann schauen wir ihr und ihrem Team dabei zu, wie sie 45 Minuten den Fall untersuchen, diverse Zeugen verhören, Beweise sammeln. Also eigentlich, da wird der Krimi nicht neu erfunden. Ja, am Ende wird der Mörder gefasst und das war es eigentlich schon. Also unsere Hauptdarstellerin, die bringt natürlich noch so ein bisschen Ballast, emotionaler Ballast in Form ihres Vaters mit und da gibt es auch irgendwas mit ihrer Mutter, was dann am Ende anscheinend der rote Faden sein soll. Also da scheint sich dann auch noch eine Story zu entspinnen und ja, also das war es eigentlich schon. Die drei Männer, die haben auch alle so ihre Eigenarten. Für mich ganz okay Krimi-Sache, also wie so der Krimi, der halt mal auf dem Donnerstagabend ja, auf ZDF Neo läuft, also genauso. Nicht unbedingt wirklich was fürs Hauptprogramm, aber wenn man mal setzt und es fängt gerade an, kann man sich die 45 Minuten meiner Meinung nach ganz gut geben. Keine Ahnung, wenn man nebenbei Fingernägel lackieren will oder ich weiß nicht. Also das erfordert jetzt auch keine große Aufmerksamkeitsspanne, aber es hat mich auch nicht ermüdet. Also es war schon ganz cool. Ich fand die Darstellerin echt toll und habe mich über viele Sachen auch geärgert, aber nur aus den Verhaltensweisen der Person heraus. Das hatte jetzt nichts mit der Serie zu tun. Ja, also Code 37 wenn ihr das mal beim Seppen erwischt, könnt ihr es gucken, gezielt jetzt nach der DVD schauen oder irgendwie Binge-Watching. Von meiner Seite aus würde ich nicht machen, ja.
Das Interessante bei dieser Serie ist ja auch, also der Titel Code 37 ist ja diese Bezeichnung für die Staatsanwaltschaft für Sexualdelikte, die quasi in Belgien quasi diesen Code haben. Und wie du schon sagtest, am Anfang taucht halt unsere Hauptermittlerin oder in Spee auf, die sieht relativ gut aus, blonde Haare, gut durchtrainiert und absolut nicht hässlich. Und du merkst schon, wie dieses neue Team, von dem das Team halt noch nicht weiß, dass die Chefin jetzt quasi auf sie zukommt, diverse anzügliche unter der Gürtellinie Witze machen und das ist eigentlich so dieses Klischee, was die Amis halt auch prima drauf haben, also oder auch in dieser schwedischen Serie, also da kommt irgendeine Ermittlerin mit ins Spiel, die tough ist, die erfolgreich ist, die relativ rücksichtslos quasi ist und das wird hier nochmal aufgegriffen, sie greift dann auch so quasi in dieses Geschehen gleich ein, da ist glaube ich auch die Mordkommission am ersten Tatort und sie sagt, naja, hier die Frau hatte gerade noch Sex mit Einwilligung und ja, deswegen aus diesem Grunde ist das quasi unsere Sache und reißt sich quasi auch so diese ganzen Ermittlungen an oder den Nagel. Und persönlich muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, weil ich konnte mir zum einen nicht vorstellen, wie eine belgische Serie in irgendeiner Form quasi so funktioniert. Und das hat man, also ihr könnt gerne andere Meinung sein, aber das hat man der Serie nicht angesehen, bis vielleicht auf die Schauspieler und manche Art und Weise, wie es gedreht worden ist. Aber für eine belgische Serie hatte die schon extrem viel Format. Also es sah gut aus, war gut inszeniert, war irgendwie auch nicht zu langweilig, hatte ein paar Twists, die vielleicht vorhersehbar waren, aber trotzdem insgesamt muss ich sagen, eine sehr überraschend schöne Serie aus europäischem Lande. Es gibt ja der ein oder andere Hörer, der sagt, ja, ich möchte gerne mal was aus Europa sehen. Also das ist aus meiner Sicht auch eine derjenigen Serien, die man wirklich mal ohne weiteres sich anschauen kann. Und wie Anne-Marie schon angedeutet hat, also dieser rote Faden, dieser verbindende Faden, der quasi dann vielleicht über diese ersten 13 Folgen von Staffel 1 dann gesponnen wird, wirklich tragend ist. Also man erfährt im Piloten, dass es wird angedeutet, sagen wir so, dass die Mutter wahrscheinlich bei einem, weiß ich nicht, Sexualdelikt oder bei generell nur durch Mord quasi ums Leben gekommen ist. Und darunter hat die Hauptermittlerin wahrscheinlich immer noch zu leiden. Und naja, man weiß nicht so richtig, also ob das der Beweggrund war, warum sie überhaupt zur Polizei gegangen ist oder auch nicht. Jedenfalls sind ihre Ermittlungsmethoden unorthodox, also neu, anders und trotzdem nachher zielgerichtet und zielführend und also ich muss sagen, wirklich sehr positiv angetan und auch so dieses ganze Klischeehafte, was man sich vielleicht von den Belgiern da so als Europäer vorstellt, wird so ein bisschen bedient, denn der eine, der hat dann so Koteletten bis vor zu den Mundwinkeln, sieht auch irgendwie aus wie der typische Belgier, ich weiß auch nicht warum und also da wird eigentlich so alles bedient, was man haben möchte. Alex, wie sieht's bei dir aus? Müsste eigentlich was für dich gewesen sein mit, oder?
Ja, ich war nicht so ganz überzeugt davon, weil, ja, ich mag ja eigentlich diese Schweden Happen eigentlich ganz gerne und aber das war mir dann wieder irgendwie ein bisschen zu sehr aufgesetzt und zu sehr klischee-mäßig. Da kommt dann irgendwie die Blondine da in als Chefin und die Jungs haben da erst keinen Bock drauf und wollen ein bisschen randalieren gegen die oder rebellieren, besser gesagt. Und dann ist die so tough und dann macht die abends auch noch Liegestütze und keine Ahnung und ist dann halt so ganz forscht dabei und löst den Fall direkt am Anfang, muss ja lösen, aber so alles geht ja so leicht von der Hand weg und dann ist auch noch natürlich irgendwas in ihrer Vergangenheit mit der Mutter, was dann noch irgendwie mit Sicherheit reinkommt in die ganze Geschichte. Also das war mir alles ein bisschen zu much und zu clean und zu vorhersehbar und klischeehaft. Also das, ja, man kann sich das gut angucken und sind, wie schon Anime schon gesagt haben, man kann es im Vorabendprogramm oder wenn man Donnerstagabend nichts zu tun hat, kann man sich das angucken, keine Frage. Aber es fehlt dann doch noch was, dass es mich jetzt total mitnimmt und dass es der absolute Reißer ist. Wie zum Beispiel Leckberg, das war ja schon ein ganz anderes Kaliber. aber ernst nochmal, ist okay, aber es reißt mich nicht vom Hocker. Also dafür ist es mir einfach zu glatt und zu viele Klischees.
Erik, wie sieht es bei dir aus?
Also zu viel Klischees fand ich jetzt nicht. Also da sind solche Serien wie CSI oder sowas, die haben da irgendwie viel, viel mehr irgendwelche Klischees oder sowas. Ich fand es mal hier ganz, ganz nett, mal so die Ermittler zu sehen in einem europäischen Land. Und die nehmen ja nur wirklich kein Blatt vor den Mund, wenn man jetzt amerikanische Krimiserien guckt. Die umschiffen ja bestimmte Themen ganz galant, ja. Und aber hier, die nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Also wenn da wirklich von irgendwie Asphyxia und Sex und mit sonst was gesprochen wird und so. Das sind nun mal immer solche Fälle da bei diesem Dezernat, ja. Also bei Miami Vice hieß ja auch Miami Vice, die haben sich mehr oder weniger damit beschäftigt, irgendwie da was mit Drogen und irgendwelche Prostituierten da zu verhaften. Aber die gehen ja wirklich in die ganzen Sexualdelikte, ja, und ermitteln da. Und das ist schon mal ganz angenehm, mal aus so einer Blickrichtung das zu sehen. Und ich hatte vorher noch die anderen zwei Serien geschaut, die wir heute auch noch besprechen werden. Und das war echt so mein Highlight, ja. Also so der Einäugige unter den Blinden war das für mich, die Serie.
Jeff, wie sieht es bei dir aus? Ist das was für dich?
Ja, nicht direkt. Also wenn es halt um solche Krimiserien geht, ist das nicht unbedingt 100% mein Fall, wo ich sage, die muss ich jetzt unbedingt schauen. Aber wenn halt sowas läuft abends auf dem Fernsehen und ich jetzt keinen Bock habe, mir irgendwie die und die Serie anzuschauen, ab und nur ein bisschen mal auf andere Gedanken kommen will, ist es eigentlich ganz gut. Und fand es auch insgesamt als Paket passend, war überrascht, dass eine belgische Serie doch diese Qualität vom Optischen und vom allem drum und dran halt ja, hinkriegt, weil ich muss auch sagen, ich kenne nicht so viele belgische Produktionen, jetzt im Serienbereich, im Filmbereich ein paar mehr, aber was mir aufgefallen ist, der Vater der Ermittlerin in der Serie, kam euch der nicht bekannt
vor? Ja, den kennt man irgendwoher, aber ich habe nicht gewusst, so
kennt, richtig kennt vorher. Kennt ihr noch dieses Duo, der Dicke und der Belgier?
Daran hatte ich gedacht. Es ist der, ne? Mit Dieter Krebs, das Ding.
In meiner Meinung nach, ja. Also ich habe mir angeschaut, so einen Moment, das ist doch der Belgier.
Weil dachte ich auch, irgendwie kommt der dir bekannt vor, aber dachte mir, belgische Schauspieler kennst du eigentlich überhaupt nicht so richtig, aber wenn du sagst, ist in dem Kontext, passt das natürlich dann perfekt.
Also dann wird es bei MTV, aber jetzt nicht wirklich was gefunden.
Ja, das Problem ist halt, dass er wahrscheinlich nur so ein XY-Nebenrand-Schauspieler ist und da gar nicht so toll zu sehen ist, aber wenn du das so sagst, und ich hatte den gleichen Gedanken, dann wird das schon der sein, warum auch nicht. Also, wie gesagt, wenn es einer der Hörer da draußen sich anschaut, und dann gerne nochmal in die Kommentare, ob es tatsächlich der Belgier von dieser Sketch-Reihe mit Dieter Krebs sein könnte oder war. Also ich muss sagen, mein Fazit, ich bin sonst auch eher skeptisch, was so Krimiserien aus dem sagen wir mal, nahe anliegenden europäischen Bereich ist, wenn es nicht gerade so schwedische Serien sind. Und die war schon sehr gut gemacht. Also die hat mir extrem gut gefallen. Und muss man sagen, also für eine belgische Serie hätte ich das, so wie ich es bekommen habe, quasi nicht erwartet. Gut, dann soll es das zu Code 37, einer der ersten jemals von uns besprochenen belgischen Krimiserie gewesen sein. 13 Folgen wird es da geben. Lief auf CDF Neo. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch so eine Mediathek? Vielleicht findet ihr das dann noch. Ansonsten kommt, glaube ich, auch irgendwie DVD oder so demnächst raus. Wir verlinken es einfach noch. So, Anne-Marie ist da, bleibt halt deutscher News-Blog Teil 2.
Genau, also wir machen jetzt mal den langsamen Übergang von US-News oder US-Ware zu deutschen Sachen, nämlich Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. läuft ja mittlerweile auf ABC, ja, in der zweiten Staffel und kommt nun endlich auch ins deutsche Free-TV, nämlich am 14. Februar, ja, Valentinstag, könnt ihr dieses Jahr ganz romantisch vor dem Fernseher bei RTL 2 verbringen. Und
aber da läuft doch 50 Shades of Grey im Kino
an. Na, den musst du dann Nachmittag gucken. Und dann 20.15 Uhr ist ein Samstag, direkt vor
dem Gibt's dann Klotze. Haue im Kino. Erst gibt's das im Fernsehen und dann gibt's Haue im Kino.
Ja, genau. Jedenfalls immer 3 Folgen samstags ab 14.02. auf RTL 2. Die sind ja, fahren ja immer ganz recht erfolgreich mit ihren Event-Programmierungen, um das mal so ganz cool zu sagen. Bin gespannt, was S.H.I.E.L.D. kann. Und ja, also wer es mag, wer es auf Deutsch sehen will, kann das da bei RTL 2 tun.
Ich frage mich halt immer, warum so eine Sachen dann trotzdem so auf so Spartensendern wie RTL 2 laufen. Also ich vermisse schon Spartensender. Glaubst du, dass das, oder glaubt ihr, dass das nicht auf ProSieben oder auf einem besseren Platz, also in dem Fall wahrscheinlich RTL, funktionieren könnte? Oder versucht man das
gar nicht? Ja, aber RTL, was willst du bei RTL machen? Die haben da ihre Krimiserien und die Arzt-Serie. Also was läuft überhaupt noch an Serie auf RTL? Da kommt Bones, läuft recht erfolgreich dienstags, und danach läuft jetzt, glaube ich, wieder Blacklist an. Ansonsten haben die doch nichts an Serien. Also die haben montags ist Wer wird Millionär und dann irgend so ein Docutainment hier mit hier Boss, Undercover Boss, Dienstags Serien mittwochs, entweder Bachelor oder DSDS, also irgendwie sowas, oder hier die 10 besten irgendwas, Donnerstags Cobra 11, oder ich weiß gar nicht, was Donnerstags, und Freitags entweder furchtbare Comedy oder furchtbare Chartshows mit Oliver Geissen, also, und dann Samstags ist wieder DSDS oder irgendwelche Comedies und Sonntags Filme, also das Programm, das Abendprogramm von RTL ist einfach nur furchtbar und die kriegen es halt aber nicht hin, da irgendeine Serie noch zusätzlich zu etablieren. Also du kannst
ja, aber das Schlimme ist ja, die Leute gucken es ja auch, also es ist nicht so, dass sie damit nicht erfolgreich werden.
Ja, aber immer weniger. Also ich bin sehr froh, die Einschaltquote werden immer weniger. Ja,
ich glaube trotzdem werden noch genug den Scheiß gucken.
Ja, ja, und deshalb, die dann auf 20.15 Uhr, selbst 22.15 Uhr so eine Serie wie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., weil das ist ja schon sehr speziell. Also das ist jetzt nicht einfach irgendeine Krimiserie, ich meine, das ist Superhelden, ja. Wir finden es cool, aber der Durchschnittsdeutsche, der dann auch noch RTL guckt, der kann doch damit, also ich glaube nicht, dass das dann für ihn interessant ist. Also muss es ja auch nicht. Und dann, ich meine, Samstagabend auf RTL 2, ob das jetzt so die gute Wahl ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber man kann es ja wenigstens probieren.
Und man kann es am Stück halt gucken mit diesem Event-Reihe. Das ist vielleicht auch so ein Vorteil, dass man sagt, okay, man ist ja nicht darauf angewiesen, irgendwie ewig lange zu warten. Oder nimmt sich's auf, wie Erik oft macht.
Wobei es natürlich gepasst hätte, also RTL 2 ist ja mit RTL und Vox in dieser Gruppe. Wenn die sowieso die Rechte an Field hatten, dann hätten sie es natürlich doch bei Vox bringen können, weil die haben ja noch The Flash. Ich glaube, das läuft da montags oder Dienstag, das weiß ich jetzt nicht, aber weil da hätte man ja wenigstens im Genre Superhelden-Action-Serie bleiben können.
Aber die haben vielleicht zu viel dann mittlerweile auch schon in Serien noch.
Ja gut, Vox hat echt viel, ja, das stimmt. Ja, also, naja, ist nicht unsere Aufgabe, wir sind nicht Programmmacher von den Privaten. Kommen wir noch mal ganz schnell von den Privaten zu den Öffentlich-Rechtlichen. Weißen See, lange nicht drüber gesprochen, eine wunderbare deutsche Serie, hatten wir ja schon mal die ersten zwei Staffeln so ein bisschen rezensiert und allgemein gesagt, was das für eine tolle Serie ist und bereits angekündigt, dass es ja irgendwann mal eine dritte Staffel geben soll. Und just heute, Tag der Aufnahme 20.01., kam auch die Meldung raus, wann wir die dritte Staffel sehen können. Und zwar, jetzt nehmt mal alle eure Kalender raus, müsst ein bisschen vorblättern, 29. September und 30. September, Dienstag und Mittwoch.
Und wieder die DVD zuerst raus?
Da steht jetzt, lese hier bei dvdl.de, da steht jetzt nichts, aber da Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jeweils 20.15 Uhr, zwei Folgen. Das finde ich ja mal mega cool. Also überhaupt, wer besetzt wirklich drei Tage in Folge einen Sendeplatz mit der gleichen Serie und dann immer Doppelfolgen? Also die haben sich so schön Binge-Watching im ersten, ist ja mal was ganz Neues. Ja, finde ich ganz cool. Ich hoffe, die wiederholen vorher irgendwie noch ein bisschen prominent die erste und zweite Staffel, dass dann wirklich die anderen Leute noch mit reinkommen. Und ja, da bin ich sehr drauf.
Ah, ich glaube nicht, dass ich den wiederhole nochmal am Blog vorher. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, vielleicht auf irgendeinem Spartenkanal.
Ja, oder das keine Ahnung, irgendwie freitags.
Oder irgendwie so, dass es in der Mediathek verfügbar ist. War das einfach Mittag verfügbar eigentlich? Ich weiß nicht. Aber spannend finde ich sowieso. Ich bin sowieso interessant. Also wer es interessant finden, das soll ja dann die Wendezeit sein quasi, ne? So um die,
genau,
quasi, wie es dann abläuft.
Ja, genau. Erzählen die Zeit vom Tag des Mauerfalls 89 bis zum Sturm auf die Stasi-Zentrale am 15. Januar 90. Also wieder auch nur so ein ganz kurzer Zeitraum. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja, gut, dann kommen wir quasi direkt zum nächsten Highlight.
Ein was hast du noch? Eine kurze Empfehlung. Also eigentlich wollte ich es nur empfehlen, dann kommen wir direkt noch eine News dazwischen. Eine andere deutsche Serie, die wir auch sehr mögen und schätzen, ist ja der Tatortreiniger. Und vor einigen Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, war das, ich glaube Weihnachtszeit, Silvesterzeit irgendwie rum, liefen im NDR mal wieder neue Folgen, alte Folgen, keine Ahnung, ich habe da ja auch den Überblick verloren. Auf jeden Fall hatte ich da ein paar gesehen und eine möchte ich jetzt mal lobend hervorheben, nämlich war das Der Fluch. Der ganzen Folge ist nur Schotti und jemand, der ihn gerufen hat zur Säuberung eines Fleckes, nur die beiden und die reden nur einen Reim und es ist unglaublich amüsant und irgendwie dann auch spannend und ja, macht sehr viel Freude, wollte ich euch jetzt so empfehlen und jetzt habe ich dann gerade gelesen, dass am 17. Februar, also gar nicht mehr so bald hin, ab 22.45 Uhr in der ARD drei Folgen laufen, also sind alte Folgen, nichts Neues, aber da ist unter anderem auch der Flug dabei. Also nochmal Kalender auf, jetzt wieder zurück. 17. Februar, 10:45, 3 Folgen Tatortreiniger und der Flug. Fand ich sehr gut, möchte ich nochmal erwähnen, dass das geguckt werden muss.
Waren eigentlich Serie. Alle gut gewesen, kann man
ja
mal so.
Ja, genau, ja, es stimmt. Ja, die waren alle mit diesen überempfindlichen Sauberheitsmensch, das war auch sehr gut. Ja, aber ja.
Jetzt aber, Annemarie, zum nächsten Highlight dieses Podcasts, die 4. Den hast du ja leider nicht geschafft zu sehen, aber ich sag mal so, das Jahr stimmt, auch 2009, genauso wie Code 37. Gefühlt sieht diese Serie aber um 10 Jahre älter aus als Code 37, warum auch immer. Von Arte France produziert 2009 und ich glaube jetzt, weiß gar nicht, ob das irgendwann im deutschen Fernsehen überhaupt lief, aber jedenfalls jetzt jedenfalls so auf den Markt gebracht, dass man sich das anschauen kann, direkt Staffel 1 und Staffel 2. Was ist es? Es ist ein etwas skurriles Umfeld. Ich weiß gar nicht, die Laufzeit der Folge, die waren, glaube ich, relativ lang, 50 Minuten oder so. Und 4 Freunde. Eigentlich leben sie in einer relativ glücklichen, jeweils einzelnen Beziehung. Jeder hat eine Freundin. Ja, ich glaube, es ist alles nur Freundin, nichts verheiratet. Wird das Leben irgendwie langweilig? Also sie leben irgendwie so gefühlt schon 10 Jahre in der gleichen Beziehung. Irgendwie nichts ändert sich und nun schließen sie einen Pakt. Also wie mit dem Teufel ganz am Anfang, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, der in diesem Vertrag konkret festgestellt ist oder festgelegt worden ist, jeder dieser Freunde mit seiner Freundin Schluss macht und quasi einen Schlussstrich darunter zieht und quasi eine neue freie Umwelt vor sich hat, mit der quasi mit jeder möglichen Frau da irgendwie etwas anfangen kann, wenn er das möchte oder auch nicht. Und das ist so diese Grundprämisse von dieser ganzen Serie, am Anfang zumindest. Und diese ganze Serie dreht sich eigentlich nachher um diesen Pakt, den diese geschlossen haben, denn die hat natürlich wie jeder gute Vertrag auch so den einen oder anderen Fallstrick, dass wenn bestimmte Sachen halt nicht gemacht werden, sie demzufolge halt irgendwie Geld zahlen müssen. Und in diesem Pilotfolge erfahren wir, wie diese 4 jungen Männer, FX, Hassan, Manu und Vince, also auch so von dem Klischee halt, der eine ist so eher so der Typ Lederjacke, Rockertyp, der andere der Weichgespülte, der zu Hause dann auch ganz gerne mal kocht und irgendwie so die Füße unter den Tisch stellt, wenn die Frau irgendwas sagt, also eher so zurückhaltend, der ein oder andere ist dann noch relativ normal, aber im Großen und Ganzen halt so von den Charakteren relativ weit auseinandergetrieben. Und natürlich hat man so ein bestimmtes Bild, wenn man sagt, okay, die machen alle Schluss, haben also eine State-of-the-art blaue Digital-Uhr, die, ich weiß nicht, warum das erst 2009 ist, also das auch gefühlt 10 Jahre älter aussieht, deswegen hätte ich mit 2009 irgendwie nicht falscher liegen können, wenn ich getippt hätte, aus wann diese Serie ist, aus welcher Zeit diese Serie ist. Und ja, nun arbeiten sie quasi so ein bisschen auch diesen ganzen Vertrag ab. In dieser Pilotfolge sieht man im Prinzip nur, wie jeder seine Freundin in den Wind schießt und wie er damit klarkommt und dass das bei allen nicht immer ganz so reibungslos funktioniert, vielleicht manchmal so ein bisschen Anlaufzeit braucht, ist auch klar. Was ich interessant fand, was ich ein bisschen schade fand vielleicht auch die Tatsache, dass am Anfang auch so der eine von diesen ist Comiczeichner und es ist immer so ansatzweise oder andeutungsweise auch so ein Comic-Aspekt mit dabei, aber der in dem Pilot zumindest dann überhaupt nicht zum Tragen kommt. Und leider will ich auch irgendwie nicht weiter gucken, ob denn dieser Comic-Aspekt da noch ein bisschen weiter getragen wird, denn ganz ehrlich, diese Serie ist weder optisch ein Reißer, wie gesagt, sie ist 10 Jahre älter aus, als sie tatsächlich ist, auch inhaltlich absolut irgendwie am Thema vorbei. Die Grundidee ist vielleicht ganz nett, zu sagen, okay, man steigt aus einer Beziehung innerhalb eines Teams aus, aber wie es dann umgesetzt worden ist und auch so von der Art und Weise, was dabei hängen bleibt, ist sowas von nicht lustig. Es ist ja, soll ja eine französische Sitcom sein, die, oder eine Sitcom, aber zumindest mit Comedy-Aspekt, so Drama-Comedy vielleicht, aber das Drama ist auch ganz dezidiert oder beziehungsweise ganz minimalistisch dabei nur vorhanden. Also, ich finde nichts, was mir irgendwie Spaß gemacht hat. Tut mir echt leid, also da kann ich nichts finden. Alex, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, aus dem Grund könnte man die Serie vielleicht gucken oder empfehlen?
Nee, also ganz ehrlich, da ging es mir auch so ein bisschen wie dir. Also das war, ich habe mich da auch ein bisschen mehr durchgequält als alles andere. Das war nicht so wirklich spannend. Ja, dieser Pakt da mit den Jungs, ja, ganz lustig vielleicht, aber auch unrealistisch und ja, auch so ein bisschen altbacken. Und dann auch, was mich auch super genervt hat, waren, wie du schon gesagt hast, diese Comic-Dinger dazwischendurch. Die haben überhaupt keinen Bezug gehabt zu der ganzen Geschichte. Vielleicht ist da irgendeiner von den Zeichner.
Der ist doch leider,
ja. Ja, war einer, ne? Aber das war so total zusammenhangslos, fand ich. Das hat überhaupt keinen Bezug gehabt zu der Story. Und ja, das also wirklich belanglose Geschichte. Und ich denke mal, das wird auch so weitergehen, so belanglose, gelangweilte Sachen. Einziges, ja, ein bisschen spannend, auch nicht spannend, aber gut zu sehen, da war dann, wo dann zum Schluss halt der Typ, der sich nicht getraut hat, sich dann frei zu machen von seiner Freundin, dann doch irgendwo dann den Mut aufgebracht hat. Aber alles in allem, also das ist jetzt kein Highlight der Filmgeschichte oder Seriengeschichte und das sollte man sich nicht antun. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es noch besser, vielleicht ist es auch für die Landsleute dieser Serie was anderes, aber ich glaube für uns ist das alle nix gewesen.
Erik, wie sieht es bei dir aus? Konntest du der Serie irgendwas Positives abgewinnen?
Furchtbar. Einfach furchtbar, diese Serie. Also zum einen diese Prämisse, die da gesetzt wird. Ja, wir leben zwar alle so in Beziehung, so, aber wisst ihr was, so, wir trennen uns jetzt einfach mal so aus Quatsch und so. Ja, so, ja, keinerlei irgendwie alles Gespür oder irgendwas. So, ja, wir wollen da wieder ein bisschen Spaß haben. Wir trennen uns alle, ja, so, keine Ahnung. Das ist ja die Grundaussage dieser Serie und also kann ich schon mal so nicht nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ich habe ein Problem gehabt mit der Serie von Anfang bis zum Ende und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es war mies gedreht, es war teilweise laienspielhaft, das Schauspiel und ja, ich habe hier mir aufgeschrieben, also die einzig positiven Seiten war, dass es eben in Straßburg gespielt hat, was eine ganz nette Stadt ist, auch hier von mir aus nicht weit weg und war ich schon ein paar Mal und dass der Soundtrack eigentlich ganz cool war. Also es war jetzt nicht irgendwelche komischen Lieder, sondern es war doch was man durchaus kannte. Aber ansonsten, also das war weder witzig noch irgendwie, also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben bei dieser Serie. Sollte das witzig sein? Es war doch nicht witzig. Also, nee, furchtbar.
Und wie,
also,
wie viele Folgen gibt es davon?
Acht Folgen ist, glaube ich, die erste Staffel und zweite weiß ich gar nicht. Also die einzig halbwegs, also amüsante, aber auch eher schwarzer Humor-Szene war, als der eine seine Freundin quasi gerade abservieren will. Sie bekommt einen Anruf und die Großmutter liegt irgendwie, ich sage mal, mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus und er kann sie natürlich nun nicht so direkt abservieren. Und erst will er sagen, okay, warte noch nach dem Essen erstmal noch und dann gibt es den Laufpass und er zieht dann aber quasi am Sterbebett durch und
ja, schickt sie. Ja, das war so super, das war ja so lustig.
Ach komm, das war so das einzige gedacht, irgendwie halbwegs Amüsante an der ganzen Serie. Da muss doch mal
ausreichen. Halbwegs Amüsante war, wo der eine Typ, der gesagt hat, er hätte mit seiner Freundin Schluss gemacht, wo die auf einmal bei ihm hinten rauskam und die anderen standen gerade bei ihm vor der Tür, die Freunde. Da war mal so ganz kurz so.
Na gut, also ihr seht, aber wir ziehen alle da
Sterbebett ein
minimalistische,
Schluss zu machen. Also
minimalistische Freuden daraus, welcher Art auch immer. Jeff, wie sieht's bei dir aus? Konntest du dieser Serie was abgewinnen?
Nicht wirklich, also mir geht's eigentlich ähnlich wie euch allen. Das war zum Teil gequält, zum Teil auch ein bisschen fassungslos, dass es überhaupt sowas gibt. Also ich denke mir halt, dass mal so ein Pilot entsteht. Okay, dass vielleicht mal eine Staffel davon gibt, eher unwahrscheinlich. Und ich glaube sogar, dass die bei IMDb, habe ich mal geschaut, gar nicht mal so schlechte Punkte bekommen hat, warum auch immer. Die einzige Erklärung habe ich, dass das Original auf Französisch einfach viel besser ist, wenn es irgendwie auf Französisch ist, mit Wortfilz oder sonst irgendwas, dass das bei der Übersetzung komplett verloren gegangen ist. Aber selbst dann, diese Prämisse, finde ich sowas von blödsinnig zu sagen, so, hey, wir sind alle in einer Beziehung, aber vielleicht werden wir es irgendwann bereuen, wenn wir jetzt nicht alles knattern, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also, keine Ahnung. Bei einigen Typen dachte ich mir, okay, dass die jetzt vielleicht in der Beziehung nicht ganz zufrieden sind, wie halt der Hassan, der halt diese herrische Freundin hat, okay, für den wäre es ganz gut, wenn der vielleicht mal da weg wäre, aber für den Rest denke ich mir so, keine Ahnung, also, wenn ich das ausgedacht hatte und dachte, das wird was und dass dann noch Achte hingeht und als Co-Produktionsfirma oder als Co-Produzent, Auftraggeber, was auch immer, da Geld reinsteckt.
Ja, aber es muss ja in Frankreich doch relativ erfolgreich gewesen sein, denn es gab ja immerhin diese zweite Staffel. Insofern, hast du vielleicht recht, vielleicht ist es wirklich so, dass es ein Problem mit der Synchronisation ist, dass das einfach nicht funktioniert. Aber wenn man jetzt mal davon mal ausgeht, die Synchronisation stimmt so halbwegs. Also wie soll man sagen, also inhaltlich schon, aber so wortwitzmäßig, keine Ahnung. Also da war halt irgendwie
wieder Hand auf Fuß. Man spielt doch nicht so mit den Gefühlen anderer Leute. Das geht doch nicht. Auch nicht in der Serie. Und das ist auch nicht lustig.
Ich habe gerade mal geguckt, aber hat den Preis für die beste internationale Comedy-Serie in Roma Fiction Fest bekommen. Was das ist? Das sind vielleicht 10 Leute, die da hinkommen. Keine Ahnung. Also irgendwo in Rom.
Die waren bezahlt.
Hat zumindest einen Preis bekommen. Ja. Oder waren die Ausstatter und deswegen haben sie den Preis bekommen. Aber hier steht Erstausstrahlung in Deutschland. Sehe ich gerade. Kam auf Arte schon mal 2010. Ja, nee, aber wir halt wollten halt nur mal was Deutsches, also was nicht Deutsches haben, also Frankreich, weiß nicht, nee, also.
Aber vielleicht, wenn ich es irgendwo mal finde auf Französisch, schaue ich es mir mal an und dann sage ich euch Bescheid, ob es was ist. Aber also, dass eine Serie in der Übersetzung so verschlimmert wurde, kann ich mir fast nicht vorstellen.
So
Aber
auf ganzer Länge vor allen Dingen nicht. Ich meine, Moment,
eine
wo man
andere
sagt, es ist
logische
träge, aber.
Erklärung habe ich einfach nicht.
Nee, also.
Strahlt bei euch nicht noch irgendwie französisches Fernsehen rein nach Luxemburg? Klar.
Klar, aber wie oft ich das schaue, ist selten. Also es ist, da läuft
Guck
bis
mal,
nicht so
guck
viel
mal.
Gutes. Hey, also schau dir mal die ganzen französischen, also Unterhaltungsfernsehen an, außerhalb ihrer eigenen Shows, weil wenn die Franzosen etwas können, sind es Nachrichten und Unterhaltungsshows. Man muss es zwar mögen, aber wie die gemacht sind, ist gut. Besser
Aber
als viele Deutschen.
es gibt auch eine Handvoll ganz gute Comedies. Da gibt es die eine, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Da spielt der Typ mit, der bei The Artist die Hauptrolle gespielt hat und da auch einen Oscar bekommen hat.
Jean Dujardin.
Genau, da gibt es eine Comedy, die ist sehr, sehr lustig. Die läuft manchmal hier auf TF1.
Meinst du jetzt eine Serie oder ein
Eine
filmmäßig?
Serie
Also,
ist das, eine Serie. Die
okay.
ist echt lustig. Ich erwische die immer mal beim Durchzappen.
Kann gut sein. Also die haben auch einige coole, also auch Comedians. Die haben super Stand-up-Comedians und so weiter. Aber den Zugang dazu zu haben, ist ein bisschen schwer. Und ich kann zwar Französisch, aber die Franzosen sprechen verdammt schnell. Speziell, wenn es um irgendwas Lustiges geht. Und dann sitzt du da, Entschuldigung, was? Wie? Und da ist halt gut, wenn du eine DVD hast mit Untertiteln. Aber egal, wir schwirren gerade ab. Die vier jedenfalls, seltsames Ding. Also seltsam. Schaut es euch nicht an, zumindest nicht auf Deutsch.
Können wir auch nicht so richtig. Gut, dann kommen wir zu dem sonstigen, allseits beliebten, ne, Thema, wo Annemarie sich komplett über die Golden Globes nochmal auslassen kann und
Ganz
wahrscheinlich
kurz noch,
nicht.
ich würd auch noch sagen, die vier werde ich auch nicht reinschauen.
Du hast doch gar nicht
Ihr habt es
gesehen.
mir jetzt nicht schmackhaft gemacht.
Gute Entscheidung.
Ja, Golden Globes, ja, ich mache einfach mal, wurden schon vor ein paar Tagen verliehen. Am 11.01. war es mal wieder an der Zeit und yay, es wurden im SAG-Bereich ganz gute Entscheidungen getroffen, was mich sehr, sehr freut und vollkommen zu Recht war natürlich als beste Comedy-Serie Transparent. Möchte ich noch kurz erwähnen, weil ihr sie auch gerade bei Amazon hattet. Ich glaube, das letzte Mal über Weihnachten habe ich gesagt, ich habe jetzt schon einen Teil geguckt. Und finde es ganz gut. Hab dann natürlich die Tage später komplette Staffel mir angesehen und wirklich komplette Empfehlung. Eine ganz wunderbare Serie, grandiose Darsteller, wie die Geschichten gemacht wurden. Einfach eine echt fantastische Familienserie auf so vielen Ebenen. Und ja, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und wir empfehlen ja gern mal Sachen, aber das auch so für das Menschliche. Guckt euch das bitte alle mal an und dann greifen wir uns alle an den Händen und dann wird alles schön, weil die Serie, die macht echt, bewegt einen auch so ziemlich sehr und deshalb eindeutig beste Comedy-Serie. Comedy ist ja immer, gibt ja bei den Globes nur Drama- und Comedy-Kategorie und das ist ja nicht wirklich Comedy, also erwartet da jetzt keine Gags am laufenden Band, so ist es ja nicht. Aber ja, Transparent und entsprechend Jeffrey Tambor, der da die Hauptrolle spielt als bester Darsteller in einer Comedy-Serie. Vollkommen zu Recht. Und wo wir gerade in der Comedy-Abteilung sind, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Gina Rodriguez hat für Jane the Virgin den Award als beste Hauptdarstellerin bekommen und war ganz wunderbar. Also die beste Rede, die ich seit langem gesehen habe. So viel Freude auch über das ganze Internet, was dieser Gewinn auch für sie bedeutet. Und Fun Fact, wobei kein Fun Fact, weil es wurde jetzt schon öfter gesagt, das war wirklich der erste große Award für The CW, wo Jane the Virgin ja läuft. Und ach, das ist alles ganz wunderbar und das freut mich sehr. Im Bereich Drama sieht das alles schon ein bisschen anders aus. Da hat nämlich als beste Drama Serie The Affair gewonnen und ja, geht so gar nicht mit meiner Meinung einher, aber naja, ist
Aber die
halt
ist sehr
so.
populär in Amerika. Also ich höre das immer wieder auch in anderen Podcasts. Also das ist
Ja,
eine der Serien, die empfohlen wird.
ich fand sie auch gut und es war mal was anderes und ich werde mir auch die zweite Staffel ansehen und fand auch das Ende ganz gut, aber es war halt für mich nicht das beste Drama. Aber ist ja okay, es sind ja auch nur, ich weiß nicht, eine Handvoll Journalisten, die das wählen. Eigentlich sind drei ja sowieso Quatsch, aber ist schon eine gute Serie, kann man gucken. Ruth Wilson, die da die Hauptrolle spielt, die wir auch von Luther King, Luther kennen, hat beste Schauspielerin in einer Dramaserie gewonnen. Und ja, als bester Schauspieler wurde Kevin Spacey für House of Cards geehrt. Und da war ich, wir haben zu dritt geguckt und wir haben alle drei, als der Name vorgelesen wurde, what? Weil den hatte irgendwie niemand auf dem Zettel, weil Kevin Spacey, ja, der kann ach,
apropos
spielen.
Zettel, da können wir ja auch mal einen Blick drauf werfen.
Ja, du hattest da ein Gewinnspiel? Ja. Jedenfalls, ja, Kevin Spacey irgendwie hatte den echt niemand auf dem Schirm. Und naja, da gab es mit Sicherheit auch bessere. Und ganz
coole Rede.
Aber ich war sehr, sehr gefreut, weil der wurde bis jetzt 8-mal nominiert und hat nie einen gewonnen und hat den endlich mal gewonnen. Ist nicht immer ganz fair, weil andere ihn auch verdient gehabt hätten, aber trotzdem, ich fand es ganz cool.
Deswegen hat er auch so eine coole Rede gehalten.
Ja.
Was hat er denn gesagt? Ich wüsste das gar nicht mehr.
Ach, er hat anfangs
ich war in so seiner. Ich
hast du wieder getrunken?
In Schockstarre.
Ich glaube, meinst du ganz am Anfang, so ganz in seiner Rolle, das ist erst der Anfang meiner Rache und hat dann halt einige schöne Anekdoten erzählt, wie er einem bekannten großen Schauspieler das erste Mal begegnet ist und so weiter. Ob es so genau stimmt, keine Ahnung, aber trotzdem tolle Rede.
Stimmt, da hättest du mich wahrscheinlich noch, das Einzige, was mich noch mehr geschockt hätte, wenn tatsächlich James Spader gewonnen hätte, der war ja auch nominiert. Ja, Kevin Spacey. Naja, also kann er haben, kann er machen, nächstes Jahr dann bitte nicht wieder. Und dann gibt es ja noch Kategorie bester TV-Film oder Miniserie und da hat ganz überraschenderweise Fargo gewonnen. Die waren ja unter anderem gegen True Detective angetreten und für alle ist ja True Detective das Beste des Besten gewesen aus dem letzten Jahr. Ich war ja schon immer so Team Fargo und habe mich sehr gefreut. Und bester Schauspieler, da waren ja Woody Harrelson und Matthew McConaughey, der ja von allen so übergefeiert wurde, auch nominiert, aber gewonnen hat Billy Bob Thornton für Fargo. Und ja, nimmt einige ganz schön mit. Also die Golden Globes waren wieder ein ständiges Auf und Nieder. Man kann das, glaube ich, nicht schauen, ohne einmal zu schreien vor Glück und dann auch vor
Entsetzen.
Hass. Entsetzen, genau. Und ja, alles in allem war es wieder eine recht kurzweilige Show.
Aber hat einer verstanden, worauf Billy Bob Thornton angespielt hat mit seiner sehr kurzen Dankesrede im Sinne von irgendwie, man soll ja nichts Falsches sagen, deswegen sage ich jetzt mal gar nichts oder sowas. Gab es da irgendwie im Vorfeld nicht klar? Hat er irgendwie ein Interview gegeben, wo er Scheiße erzählt hat oder weiß jemand was davon?
Nee.
Ich denke mal, das hat er nur so ganz allgemein, ja, wo man da aufpassen muss. Und er ist ja immer bekannt dafür, dass er doch immer mal über die Stränge schlägt bei irgendwelchen Sachen, die er erzählt und so.
Ja,
und auch mit irgendwelchen Schimpfwörtern. Und war das nicht mal so, dass er eigentlich gar nicht zu irgendwelchen Preisverleihungen hingehen wollte oder da immer übelst drüber hergezogen ist über solche Dinger? War er das nicht? Er war das doch, oder?
Kann gut sein, ja.
Ja, also wenn ihr es jetzt gerade sagt, Reden waren ja da auch sehr emotionale und sehr inhaltlich starke Reden. Ich habe es eigentlich immer nur so in Erinnerung, dass Großteil eben seinen, also dem normalen Ablauf dankt, danke Gott, meinen Eltern, meinem Agenten so ungefähr, aber diesmal war es ja echt, also natürlich angefangen mit Gina Rodriguez, die echt da ein Zeichen gesetzt hat für die lateinamerikanische Community. Maggie Gyllenhaal war auch mega emotional, dann hier Patricia Arquette, die so ein bisschen ihre Rolle nochmal, also hier Linklater, dass er eben auch Gott sei Dank solche Rollen schreibt. Wer war noch? Jeffrey Tambor natürlich, der seinen Preis auch der Trans-Community gewidmet hat. Also es war alles, also ich war mehrmals den Tränen nah und das hat mir alles sehr gut gefallen. Und
lustig,
ich weiß gar nicht, irgendjemand hat dann nochmal so eine ganz stinknormale, dumme Rede, das dann so richtig negativ rausgestochen, wobei das ja natürlich ist ja nichts Schlechtes, wenn man eben seiner Familie dankt und so, weil man nicht nochmal diese Zeit des Momentes im Rampenlicht nutzt, um etwas zu sagen. Also sollte man natürlich, aber ist ja nichts Schlimmes. Aber das ist irgendwie dann alles so mir negativ aufgestoßen, wenn dann nicht jemand nochmal was gesagt hat.
Aber fand zum Beispiel Michael Keatons Rede auch eigentlich ganz cool, dass er halt irgendwie so seine Beziehung zu seinem Sohn mal ausgestellt hat, dass ihm der so viel bedeutet und alles und
klar.
Hier und da und da. Also es gab viele, wirklich, also ich fand es dieses Jahr sehr emotional. Ich saß auch teilweise gespannt da, hab hochgeschrien, hab den an den Lippen geklebt. Nee, also ich fand es ganz ganz cool und bin auch mit den Entscheidungen größtenteils einverstanden, muss ich sagen. Größtenteils einverstanden. Das wird sich, glaube ich, bei den Oscars ändern.
Mal eine ganz andere Frage an Marie, weil du ja meistens davon Ahnung hast. The Big Bang, John Galecki, also dieser Leonard, der da gespielt hat, Schauspieler. Weiß einer, warum der so zugenommen hat? Man hat er irgendeine andere Rolle noch? Also ich habe letztens irgendwo Pressefotos gesehen.
Bitte? Ich gucke kein Big Bang mehr, ich weiß nicht.
Nee, ich habe Big Bang auch nicht gesehen. Ich habe nur Pressefotos gesehen und da habe ich das Gefühl, dass das eher so Richtung Marlon Brando in seinen späten Jahren ging. Also noch nicht ganz so extrem, aber nahm ganz schön irgendwie zu und dachte, er hat vielleicht noch irgendwie einen anderen Film oder irgendeine andere Sache am Laufen.
Der schmeckt ihm einfach.
Ja.
Also hier schiebe ich jetzt bei IMDb nur, dass The Master Cleans, also nur eine Sache hat er in den nächsten Jahren geplant, scheinbar.
Hat vielleicht einfach zu viel gegessen.
Ja, Frustfressen.
Ja. Was ich noch cool fand, war die Ankündigung von Tina Fey und Amy Poehler, als die den Preis für das Lebenswerk angekündigt haben. Da haben sie quasi die hübsche Frau von George Clooney, die aktuelle Frau von George Clooney hervorgehoben.
Der hat er erst, das ist seine Erstfrau.
Ach so, hat er nicht ständig geheiratet? Irgendwie?
Nee, der wollte verloben.
Irgendwie gefühlt hat er ständig immer mal geheiratet irgendwo. Nee,
der hatte nur viele. Der hat halt einfach alles ausgepostet. Und jetzt
Das war Brad Pitt, der da ständig irgendwie, ach nee, der hatte auch nur einen. Ach, egal. jedenfalls haben die da so gesagt, ja, hier ist seine Frau, die ist ja hier die Anwältin da für Menschenrechte und hat irgendwie im Syrien-Konflikt und war bei so einer UN-Kriegsverbrecherkommission da mit aktiv. Und aber heute bekommt ihr Mann den Preis für das Lebenswerk, nämlich George Clooney. Das war so cool.
Das stimmt.
Da frage ich mich aber, ist sowas abgesprochen oder ist das dann wirklich live? Also klopft man das vorher?
Nein, die denken sich das live aus. Was denkst du?
Nein, dass das nicht ausgedacht ist. Aber nein, die Frage ist halt, ob man den vorher fragt, dürfen wir das machen mit dir? Weil das ist ja schon ein bisschen...
Also Tina Fey und Amy Poehler, die natürlich weiß die Leute hinter der Bühne, die das alles absegnen, die wissen da zum Großteil von. Aber die Leute da drin werden schon wissen, dass sie jetzt auf die Schippe genommen werden.
Weil das ist ja de facto auch ein bisschen was gegen diese Veranstaltung gewesen. Ich meine, ne, das ja, sagt ja, wie belanglos dieser Preis eigentlich ist gegenüber, was andere Leute leisten. Also deswegen fand ich es halt auch so genial. Aber ich dachte mir halt so irgendwie, weiß ich nicht. Oder macht man das bewusst, um so ein bisschen provozieren?
Ich finde, jedes Jahr sind irgendwelche Witze dabei, die Golden Globes eigentlich ein bisschen so eins mit drauf geben. Sei es jetzt Tina Fey und Amy Poehler oder auch Ricky Gervais hat ja auch mehrfach...
kam wieder mit einem Bierglas auf dem Bild.
Ja, das fand ich zu geil. Der hat ja auch einen Preis überreicht oder sowas. Und ich dachte mir schon so, okay, jetzt kommt's. Und das gemerkt, dass die Leute so plötzlich so ganz ruhig wurden, angespannt.
Ja, genau.
Oh, bitte nichts gegen mich. Das war einfach nur super. Ich muss ja sagen, ich liebe diesen Jungen einfach über alles.
Der hat ja, als er moderiert hat, die Sendung, hat er auch ein Bierglas sich da vorne hingestellt und ist auch immer bierseliger geworden im Laufe des Abends.
Ja, wer es drauf hat, hat es drauf. Gut.
Ich habe gerade zu Johnny Galecki recherchiert. Und keine Ahnung, hier Promi-Pool.
Also unsere Quelle des Vertrauens.
Ja, bestimmt zum Quatsch wie Promi-Flash. The Big Bang Theory Star Johnny Galecki kaum wiederzuerkennen. Und das ist jetzt hier ja schon so ein, weiß ich nicht, 500-Worte-Artikel, aber eigentlich steht da nichts anderes, als du gesagt hast. Die waren hier bei dieser People's Choice. Hat jetzt ein Vollbart. Und die Weihnachtsfeiertage scheinen einige Spuren bei dem Schauspieler hinterlassen zu haben.
Das frisst ja nicht über Weihnachtsfeiertage an, so viel kannst du gar nicht essen.
Hat es sich Johnny Galecki gut gehen lassen und nun ein paar Pfunde mehr auf den Rippen. Oh, OMG, ja.
Man nimmt ja auch nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
Ja, also keine Ahnung, ist ja auch egal. Wir haben jetzt wahrscheinlich
stimmt,
gar nicht so
aufgefallen. Stimmt, bei den People's Choice Awards habe ich den auch schon gesehen, stimmt.
Ja. Gut, dann kommen wir unmittelbar zur nächsten Serie des Podcasts und wir hatten ja gesagt, wir bleiben im europäischen Raum und wer hätte gedacht, dass aus Bulgarien Serien kommen, die wir mal uns anschauen und wie gesagt, es gibt ein bisschen abweichlerisch, aber im Großen und Ganzen könnt ihr mal überrascht sein, was wir über bulgarische Undercover-Serien denken und Alex, der hat von dieser Serie mittlerweile 2 Folgen gesehen und würde mal kurz vorstellen, worum es denn dabei eigentlich geht.
Bulgarien war schon sehr exotisch, man kennt da eigentlich nur die bulgarischen Nutten, ne, Erik, die kennt man so.
Wenn da so Firmen-Incentives oder sowas, wo man dann so ein Armbändel kriegt oder so.
Na, du hast ja nie eins an, ne? Du musst immer nur zugucken, das ist ja das Schlimme bei dir. Aber gut, Bulgarien, ein fernes Land hinter den Anden liegend, hat Karpaten. Auch mal Geld in die Hand genommen und eine hochklassische Krimi-Agentenserie gedreht namens Undercover. Keine Ahnung, wie sie im Original heißt, wahrscheinlich auch irgendwas Komisches wahrscheinlich.
Mit kann mal die Annemarie,
kann ja mal die Annemarie recherchieren, da ist sie ganz groß drin. Auf jeden Fall möchte man so ein bisschen auf eine westliche, amerikanische Krimiserie, Agentenserie aufspringen, denke ich mal. Und hat das teilweise aber auch noch geschafft. Worum geht's? Es geht halt um einen jungen Herren, der von klein an so ein bisschen auf die schiefe Laufbahn gerät, weil sein Vater ihn irgendwie für Diebstähle mit nutzen will oder auch nutzt und kriegt er schon ein bisschen so einen Tick weg und kommt dann, wo sie erwischt worden, auch ins böse bulgarische Kinderheim und hat so ein bisschen halt ein traurige Kindheit, wird dann aber irgendwie, wie man so will, irgendwie nach Frankreich oder geht nach Frankreich auf so eine Sportschule, wird dann da so halber Profiboxer. Also ist körperlich sehr fit natürlich, kann sich perfekt schlagen, also gewinnt den Zweikampf oder ja die Kämpfe, wenn er sich irgendwo prügelt. Und wird dann halt rekrutiert von der bulgarischen Geheimpolizei, denke ich mal, ist das, als verdeckter Ermittler, wird er da ausgebildet nochmal und wird dann eingeschleust in die bulgarische, also ganz später in Sofia, in die Hauptstadt von Bulgarien, wird dann da eingeschleust in das Drogenmilieu von Sofia und wird dann da halt, sein Chef weiß, dass er da halt undercover unterwegs ist. Sonst weiß keiner von seinem Auftrag. Und wenn der Chef halt irgendwie über die Wupper geht, dann ist er halt verloren, wird ihm auch so eingebläut und ist er halt auf sich allein gestellt, hat nur so ein altes, keine Ahnung, Nokia 3200, wo er immer mit seinem Chef irgendwie telefoniert, ganz geheim und sich an geheimen Orten mit seinem Chef trifft, um die Aufträge in Empfang zu nehmen oder sich abzudaten. Wie gesagt, das ist alles hochgeheim und dann wird er halt da eingeschleust, läuft immer in seiner billigen C&A-Lederjacke rum tut so ein bisschen auf Kriminellen und versucht dann halt da an diese mafiösen Geheimbunde irgendwie reinzukommen, über einen Freund, den er im Knast kennengelernt hat, weil er wurde ja auch vorher in den Knast eingeschleust, dass man einfach so ein bisschen den Bad Guy Touch bekommt. Und dann kommt er halt, also er schafft halt auch dann in diese Mafia-Riege, in diese Mafia-Klitsche reinzukommen, die sich natürlich, wie es gehört, in einem Nachtclub immer treffen. Und da stehen vor dem Nachtclub stehen immer die dicken Audis, wo die bösen Jungs dann fahren. Und da trifft man sich immer in der Kneipe im Nachtclub. Und naja, auf jeden Fall hat er dann irgendwie einen ganz, ganz guten Draht zum Chef, weil er irgendwie aus der Patsche geholfen hat, weil die bösen Russen oder die bösen Chinesen irgendeiner hat, wollte da Drogen verkaufen und das ging dann schon hinlos und er hatte dann irgendwie gerettet oder gewarnt vorher und dann ist er da halt, ja, der große Held gewesen und hat da dann den Job bekommen von einem Hilfsmafiosi. Naja, und jetzt ist er halt da mit drinne und ich denke mal, die ersten zwei Folgen habe ich gesehen, das ist richtig. Und da geht es halt noch ein bisschen darum, wie er sich da halt das Vertrauen ergaunert von den anderen bösen Mafiosis und klappt natürlich ganz gut und er ist halt da drinnen dann und ja, ich denke mal, in den nächsten Folgen kann er da so ein bisschen von innen die Strukturen kundschaften und manipulieren, denke ich mal, dass die Polizei dann da ein bisschen mehr von der Mafiosi-Geschichte weiß und so weiter. Beide Nebengeschichte ist das aber dann mit der, ja, ganz zufällig natürlich mit der Freundin vom Mafia-Chef rumgemacht hat und das ist nur so ein bisschen Zunder dann in der ganzen Geschichte. Aber alles in allem will ich mal sagen, also man muss, glaube ich, den Bulgaren einfach auch zugute halten, dass sie es versucht haben und ich kann mir vorstellen, dass diese Serie in Bulgarien auch der absolute Reißer ist, weil ich würde mal sagen, ich habe vorher noch nie was Bulgarisches mir angeguckt, ich kenne die Filme nicht, ich kenne keine Serien von dort. Dafür kann man es, glaube ich, nicht so schlecht reden. Also das ist, klar, es hat so ein paar ziemlich abgefahrene Effekte drin, wo dann, keine Ahnung, in Highspeed durch die Stadt gefahren wird und das halt so als Pausen- oder als Zwischensequenz gezeigt wird oder ja, so Himmel, wenn der Himmel so ganz schnell vorbeizieht. Das wird auch gerne genommen in der Serie. So ein paar Special Effects. Aber alles in allem ist es halt ja so ein bisschen ein billiger Abklatsch von einer Agentenserie, wo man versucht, so ein Mafiosi darzustellen, so ein bisschen wie bei Gomorra, was wir geguckt haben letztens erst, das, ja, so ein bisschen ähnlich, Mafia-Chef, und wenn die Jungs nicht so oder Fehler machen, werden sie direkt abgemorkst und sowas. Also das ist alles, hat ein bisschen ein paar Lücken, aber ich denke mal so, für eine bulgarische Serie muss man den schon lassen, dass es mit deren Verhältnisse, denke ich mal, ganz ordentlich geworden ist. Und wie gesagt, die gibt ja eine zweite Staffel, haben wir ja auch schon gesagt. Und das zeigt, denke ich mal, dass es vor Ort in Bulgarien bestimmt ganz gut läuft. Und von daher sollte man es nicht ganz zerreißen. Aber wir kennen oder wir haben natürlich schon bessere Sachen gesehen.
Genau. Also, und was man dazu sagen muss, wer Amazon Prime Mitglied ist, der kann sowieso das direkt mal kostenlos antesten. Der muss es dann auch nicht zu Ende gucken. Die erste Staffel hat 12 Episoden. Und ich muss sagen, es ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, von 2011. Und trotzdem hatte es einen recht annehmbaren Schick. Also, es sah sehr amerikanisch aus. Also, es hatte schon genügend Flair, um durchzugehen für keine 0815 bulgarische Serie, wie man es vielleicht kennt, so hinten in der Besenkammer noch synchronisiert, sondern wirkte sehr, sehr anschaulich. Und auch wenn die Handlung per se, gut, es ist halt dieses Drogenmilieu, vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist und auch so diese ganze Geschichte, also dieses Kind, was auf der Straße groß wird, quasi auf die schiefe Bahn durch den Vater geraten ist, dann, wie du sagst, über Umwege, Boxschule, Knast und sowas, nachher später als Profi-Undercover-Agent ausgebildet wird und tätig ist, das ist alles schon so ein bisschen, ja, ist eher unwahrscheinlich, und nur der Chef quasi der Einzige ist, der überhaupt weiß, dass der da als Undercover-Agent eingesetzt wird. Das klingt alles ein bisschen seltsam, ein bisschen hanebüchen, aber trotzdem hat es insgesamt mich angesprochen, muss ich sagen. Also die Pilotfolge war vollkommen in Ordnung. Ob ich es jetzt unbedingt weiter gucken wollte oder würde, weiß ich nicht so richtig. Wie geht's denn weiter, Alex? Ist das ungefähr der gleiche Stiefel nachher, oder ist dieses, man will quasi diesem Drogenboss das Handwerk legen, schon dieser deutlich rote Faden und immer mal so eine, was ist da, was war denn bei der zweiten Handlung dann oder bei der zweiten Episode so dieser?
Ja, bei der zweiten Teil Folge der Woche sozusagen, ne? Ja, Fall der Woche, da sind zwei so Mafia-Leute, haben dann irgendwie, müssen was ausliefern, Drogen, und dann gehen die was essen und dann wird das Auto geklaut und dann sind die Drogen weg und dann kann er halt durch seine Polizeiconnection irgendwie rausfinden, wo das Auto rumsteht, und dann, naja, dann ist er halt der große Held, weil er dann weiß, wo das Auto steht, und dann holen die das zurück und Action, kabum, kabam, und dann ist er da halt so ein bisschen wieder besser gestellt in der ganzen
Aber es spielt auch mit Stereotypen, wie du schon sagst, ne? Die rechte Hand vom Mafia-Boss, der hat natürlich eine bildhübsche Freundin, die natürlich unser Undercover-Polizist rein zufällig auf der Straße begegnet, als von irgendjemand anderem zusammengeschlagen wird, und zufällig schlafen sie auch zwei Stunden später auch dann gleich, er lässt sie zu Hause liegen, sie entdeckt dann auch, also die Waffe im Kühlschrank, ich weiß nicht, wer seine Waffen alles so im Kühlschrank aufbewahrt, also das wirkt ja alles schon ein bisschen seltsam für einen Polizisten, Undercover-Menschen sehr seltsam, oder der weiß alles, keine Ahnung. Erik hat ja zwischenzeitlich auch rausgesucht, wenn diese Serie im Original heißt, Potpourri oder so. Gute Überleitung, Erik, wie fändest du die Serie? Du warst überhaupt nicht begeistert davon, oder?
Nee, nicht wirklich.
Und warum?
Also ich habe letztens auch viele so Filme geguckt, so mit Undercover und sowas, und dann kam halt die Serie irgendwie und das sah irgendwie alles nicht so besonders aus und irgendwie dieser bulgarische Stil und wie sie halt versucht haben, sich an anderen, an amerikanischen Vorbildern zu orientieren. Ich meine, sicher, klar, ich meine, ihr sagt ja, im Gegensatz zu den anderen bulgarischen Serien, die ich jetzt nicht kenne, ja, ist das natürlich ein Highlight.
Das ist echt eine Bildungslücke.
Aber
Lollig und Bollig, nee, war das mal was Schönes.
Bitte?
Lollig und Bollig.
War das nicht schon ungarisches?
Bulgarisches, oder?
Ja, aber irgendwas dahin, groß, sowjetisches Reich.
Nee, also, und im Vergleich, also wir reden jetzt hier von internationalen Serien, und wenn das hier bei Amazon Prime da gelistet ist, dann muss das sich dem Vergleich stellen, ja, und da kann es halt einfach nicht mithalten. Und wir hatten letztens auch, selbst die italienische hier, die Gomorra, die war ja wesentlich besser als das. Ach, das war alles so hingekünstelt, ja. Und ich meine, wenn man sich ein bisschen so in diesen Gangsterfilmen auskennt, das war irgendwie alles schon mal da. Und da wusste man genau, jetzt fahren die mit dem Typ da, mit dem Auto dahin. Da wusste man genau, okay, der eine kommt nicht mehr zurück. Und ach, dann stellen sie sich noch so dappig an. Und nee, ach, das ist, nee, das war mir alles irgendwie nix. Und pff, nee.
Übrigens, Lolek und Bolek, polnisch, also nicht mal andersweise die Richtung, aber trotzdem immer noch zu empfehlen. Ich habe es mal schon jahrelang nicht mehr gesehen. Auf YouTube gibt es das bestimmt rauf und runter. Wer nicht weiß, was wir meinen, das sollte einfach mal Lolek und Bolek googeln.
Das war immer gut. Mit der Weltreise, der immer kam an Feiertagen oder sowas. Irgendwie Reisen um die Welt.
Oder so fragmentarische Erinnerungen. Das ist einfach Zeit. Aber trotzdem, also nochmal als Fazit ganz kurz.
Pot Prikriti, das heißt, also Pot heißt unter und Prikriti heißt dann unter Deckung, also undercover.
Ja, undercover halt. Also übersetzt haben sie den Titel schon mal ganz gut. Also sie ist nicht so schlecht. Wie gesagt, wer Amazon Prime hat, der kann da gerne mal reinschauen und sich selbst ein Bild machen. Also ich muss sagen, man hat ja immer so ein Klischee, wie man sagt. Ne? Und wenn man unter bulgarischen Serien, hätte man sich sowas nicht vorgestellt und die lief dann doch relativ erfolgreich. Ich glaube, irgendwo stand dann auch, dass die relativ hohe Bewertung in der IMDb hatte oder sowas und deswegen halt auch so in das deutsche Programm mit aufgenommen worden ist. Nicht schlecht, sicherlich ein bisschen Stereotyp, ein bisschen vorhersehbar und hatte mich an manchen Stellen so ein bisschen an dieser Mafia-Boss, so an Hannibal Lecter erinnert. Also wir schauen auch mal, wie es sich entwickelt, beziehungsweise ob vielleicht der ein oder andere auch schon sich da draußen angeschaut hat. Anne-Marie, ich will dich ja nicht übergehen. Wäre denn Undercover, diese Erfolgsserie aus Bulgarien, etwas für dich?
Ja, hab mich jetzt schon sehr neugierig gemacht. Ich fürchte, nein. Also hört sich für mich zwar andere Handlungen, aber vom Gefühl her genau wie Code 37 an. Kann man gucken, wenn man möchte, aber ich schaff zwar Amazon Prime, aber mein Mausklick wird dann wahrscheinlich doch woanders hingehen. Tut mir leid.
Undercover. Jeff, und jetzt die wichtige Frage. Amazon Luxemburg hat das nicht gelistet?
Welches Amazon Luxemburg?
Gibt es das nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Blau hinein, keine Ahnung.
Nee, also ich beziehe also aus Deutschland halt bestellungsmäßig, aber seit ich in Luxemburg wohne, ist Amazon Prime irgendwie, also anfangs ging es noch, ich konnte ohne Problem die Sachen halt hier streamen, war scheinbar ohne Geolock. Und jetzt seit einiger Zeit, ich wollte es halt ausprobieren, jetzt diese Folge, nö, ist jetzt geogelockt.
Ja, ich glaube, wir hatten irgendwas auch mal gebracht, dass sie da auch diese ganzen Streaming-Dienste jetzt noch dezidierter gegen so Fremdsehen mit über Proxy und aus dem Ausland irgendwie vorgehen, warum auch immer. Das war, glaube ich, bei Netflix, da war das große Problem. Gut.
Geht bei dir Netflix noch? Also, dass normale Netflix läuft, aber das Ding ist halt, ich habe jetzt nicht ausprobiert, jetzt irgendwie mit Proxy-Gedöns. Also da geht's garantiert Amazon Instant Prime Video, was auch immer jetzt genau. Aber jetzt über die normale Wege wie sonst immer geht's halt nicht mehr. Leider.
Tja, dumm gelaufen. Gut, dann sind das schon diese drei Serien gewesen. Wie gesagt, der europäische Ausflug von Fortsetzung folgt nur bedingt zu empfehlen. Also es ist dann schon so ein Publikum mit Special Interest irgendwie. Wobei, wahrscheinlich sind wir uns einig, Code 37 immer noch die erfolgreichste dieses Podcasts gewesen ist. Der absolute Flop, wie der es auf zwei Staffeln geschafft hat, ist die 4 und Undercover, sagen wir mal, ist einfach so ein bisschen, hält sich die Waage. Erik, möchtest du dein Golden Globe Spiel noch ganz kurz auswerten? Wer ist denn zumindest den Sieger und vielleicht den ersten und zweiten?
Boah, das habe ich jetzt noch nicht so parat, die Daten. Ich habe es extra markiert, wer was richtig hatte. Es war ja nur eine Handvoll Leute, die mitgemacht haben. Und
die Aufnahme kam heute ja ganz überraschend.
Da kann ja jeder selber gucken, ja.
Sagt die Frau, die nur eine Serie geguckt hat.
Genau. Ich weiß, ich habe
Auswertung. Wo kann ich denn hier in die Auswertung gucken, wenn du sagst?
Ich habe nur ein was richtig gehabt hier.
Mach vom Thema. Welche habe ich richtig gehabt?
Ich sag's ja, dass ich nur ein was hatte. Ich
bin nur blind.
So, ich guck mal kurz bei der Annemarie. Die hatte 1, 2, 3 Sachen richtig, wenn ich hier richtig sehe. Ja, 3.
Würde Alex den Titel verteidigen.
Dina Rodriguez, Jeffrey Tambor, die Luise, 1, 2, 3, auch 3, aber gut, eine Überschneidung und dann 2 andere Sachen. So, wo ist denn jetzt der Alex hier?
Ich habe nicht mitgemacht.
Ja, das ist ein Skandal.
Das ist auch Tauerei. Dann müssen wir mal den Jeff dran nehmen, der hat nämlich 2 Sachen richtig. The Affair und Transparent. So, wer fehlt noch?
Ich.
Hast du mitgemacht?
Ja,
habe ich. Am Anfang. Ach, der Daniel auf dem Dorf. Na toll. 1.
Ja, hallo.
Du hast 2 Sachen richtig. The Affair und Fargo.
4 Sachen habe ich richtig. Yay. Yeah.
2.
4. Gut.
3.
Damit bin ich
gewinnt. Annemarie 3. Ja, Annemarie, da haben wir beide den ersten Platz. Wir sind die Einäugigen unter den Blinden.
Na gut, dann soll es das auch gewesen sein. Zu diesen Wahnsinnsserien beim nächsten Mal sind dann schon wieder ein paar Serien dabei. Auch eine europäische, aus welchem Land war denn, Erik, die eine, die wir gucken wollten?
Das war irgendeine skandinavische Serie.
Skandinavische ist ja schon wieder top. Muss ja sein. Anne-Marie hat er gleich mal freigenommen.
Vorschuss Lorbeeren für euch.
Und Catherine Hagel sowieso, ein Brüller von Serie schlechthin. Und dann gibt es noch für alle, die Comedy singend mögen. Ihr werdet
Muss man denn
freuen. So.
Komm.
wird eine sehr launische Folge das nächste Mal. Das merke ich schon.
Dann
Daniel, wie sieht's denn aus mit hier DVDs?
Ah, haben wir doch gar nicht ausgelost. Ja, dann machen wir das doch gleich mal live und in Farbe. Oder wir machen es am nächsten Mal. Wollen wir es beim nächsten Mal machen oder jetzt machen? Komm, ihr habt noch die Gelegenheit mitzumachen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird ausgelost. Schreibt das mal in das Dokument schon rein, damit es nicht wieder durcheinander kommt. Ihr habt also eine Woche noch mehr Zeit. Geht nochmal zur Weihnachtsepisode Uncut. Es gibt immer noch Leute, die das jetzt geguckt haben. 16 Leute haben bis jetzt mitgemacht.
Gehört
insofern haben. Insofern sind die Chancen relativ gut, da was abzustauben. Ja, Frage war ja ganz einfach. Was esst ihr zu Weihnachten, beziehungsweise was für britische Serien könnt ihr empfehlen? Und dann gibt's endgültig die Auslosung beim nächsten Mal.
Also irgendjemand hat da was von Lachs geschrieben und seitdem habe ich voll Bock, irgendwie gefüllter Lachs oder so.
Das war eine der ziemlich letzten. War das das? Hauptgang, Seeteufel und der Tomatenkruste mit Linguini. Nee, das war es nicht.
Also eigentlich derjenige, der dann gewinnt, der muss uns das mal kochen. Bin ich schwer dafür.
Ist anzunehmen. So, dann soll es das gewesen sein. Empfehlungen könnt ihr auch gerne in den Beitrag zum Podcast mit einfügen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal ohne die Annemarie wieder, die wir in den Urlaub entlassen. Insofern bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net